Herzlich willkommen zur Audioversion der dritten Ausgabe des Magazins Jetzt erfolgreich von Stefan Landsiedel.
Liebe Leserin, lieber Leser, vor 20 Jahren war mein Leben an einem Punkt, an dem ich es nicht mehr lebenswert fand. Ich steckte mitten in der ersten Krise meines Lebens und fragte mich nach dem Sinn hinter dieser Daseinserfahrung als Mensch auf dem Planeten Erde. Ich war schüchtern, hatte keine wirklichen Ziele und das Leben machte mir keinen Spaß mehr. Da stieß ich auf ein Buch, in dem es um neurolinguistisches Programmieren, kurz NLP, ging. Das Lesen dieses Buches und das Anwenden der darin vorgestellten Methoden hat mein Leben für immer verändert. Erst war die Hoffnung ein dünner Lichtstrahl, dann mit jedem Jahr mehr und mehr wurde es zu einem hellen, leuchtenden Sonnenlicht. Ganz allmählich hatte sich eine Wandlung in mir vollzogen. Ich wurde selbstbewusster, meine Ziele und Visionen wurden stärker und meine Überzeugungskraft stieg immer mehr an. Wenn ich zurückblicke, dann bin ich sehr dankbar, dass NLP in mein Leben getreten ist. Erst waren es die Veränderungen in mir und dann die Veränderungen in meiner Umwelt. Ich habe mir eine Umgebung geschaffen, in der ich mit Spaß, Freude und Begeisterung leben darf. Es ist mir eine Erfüllung zu sehen, wie sich unsere Seminarteilnehmer in Richtung ihrer Träume verändern. Hin zu der Persönlichkeit, die wie ein Magnet alles in ihr Leben ziehen kann, was sie möchte. Und wenn es mal anders kommt, dann gibt sie nicht auf, sondern sie entwickelt sich weiter. Sie lernt aus den vermeintlichen Rückschlägen und Fehlern. NLP hat mir dabei geholfen, empathischer zu werden, besser auf andere Menschen und ihre Bedürfnisse eingehen zu können. Das hat gleichzeitig mein eigenes Fühlen und Empfinden dramatisch verfeinert. Die Fähigkeit, sehr gut mit anderen Menschen zu kommunizieren, ist für mich eine der wichtigsten Schlüsselqualifikationen in dieser Zeit. Die Vernetzung steigt. Wir handeln und interagieren immer globaler. Leider fehlt uns oft die Zeit für wirklich tiefe Begegnungen und Kontakte, obwohl wir viel mehr Möglichkeiten als jemals zuvor dafür haben. Dennoch beginnen viele, sich auf Werte wie Freunde, Familie und Liebe zurückzubesinnen. Auf die Dinge, die einen wichtigen Teil unseres Daseins als Menschen ausmachen. NLP kann uns dabei helfen, unsere Beziehungen zu gestalten, andere besser zu verstehen, unsere Persönlichkeit weiterzuentwickeln und ressourcenvoller zu leben. NLP ist ein wichtiges Werkzeug, um selbstbestimmter und freier zu leben. Es erlaubt uns, die Umstände zu gestalten, anstatt uns als Opfer zu fühlen. Wir werden zum Regisseur, der die Fäden zieht. Viel Spaß mit dieser Ausgabe wünscht dir Stefan Landsiedel.
Was ist NLP?
NLP steht für neurolinguistisches Programmieren und ist ein in den 70er Jahren in den USA entwickeltes Kommunikations- und Motivationsmodell. Es wurde durch die genaue Analyse sehr erfolgreicher Psychotherapeuten entwickelt und lässt sich in seiner heutigen Entwicklungsform in nahezu jedem Lebensbereich anwenden. Zum Beispiel Therapie, Verkauf, Führung, Partnerschaft, Umgang mit Kindern, Unterricht und so weiter. Beim NLP werden Gesprächs-, Verhaltens-, Hypno- und körperorientierte Ansätze zusammengeführt. Dabei wird unser Denken, Fühlen und Verhalten, kurz Neuro, mittels Sprache, Linguistik, systematisch verändert bzw. programmiert. Alternative Bedeutungen für NLP. Da der Name neurolinguistisches Programmieren immer wieder NLP-Neulinge verschreckt hat, haben viele Anwender den drei Buchstaben neue Bedeutungen gegeben. Zum Beispiel neue Lebensperspektiven, neues lebendiges Praktizieren, neue Lebenspfade, neurolinguistische Prozessarbeit und anderes. NLP bitte nicht mit Natural Language Processing verwechseln, das ist ein anderes Gebiet.
Thank you. Prinz und der Zauberer.
Es war einmal ein junger Prinz, der an alles glaubte, außer an drei Dinge. Er glaubte nicht an Inseln, er glaubte nicht an Prinzessinnen und er glaubte nicht an Gott. Sein Vater, der König, sagte ihm, diese Dinge existierten nicht. Und da es im Reich seines Vaters keine Prinzessinnen und Inseln und kein Anzeichen von Gott gab, glaubte der Prinz seinem Vater. Aber eines Tages lief der Prinz von dem väterlichen Palast fort. Er kam in das Nachbarland. Dort sah er zu seiner Verwunderung von jeder Küste aus Inseln und auf diesen Inseln seltsame und verwirrende Geschöpfe, die er nicht zu benennen wagte. Während er sich nach einem Boot umsah, kam ihm an der Küste ein Mann im Frack entgegen. »Sind das wirkliche Inseln?« fragte der junge Prinz. »Natürlich sind das wirkliche Inseln«, sagte der Mann im Frack. »Und diese seltsamen und verwirrenden Geschöpfe?« »Das sind ganz echte Prinzessinnen.« »Dann muss Gott auch existieren«, rief der Prinz. »Ich bin Gott«, erwiderte der Mann im Frack und verbeugte sich. Der junge Prinz kehrte so schnell er konnte nach Hause zurück. »Ich habe Inseln gesehen«, »Ich habe Prinzessinnen gesehen, ich habe Gott gesehen«, sagte der Prinz vorwurfsvoll. Der König war ungerührt. »Es gibt weder wirkliche Inseln, noch wirkliche Prinzessinnen, noch einen wirklichen Gott. Ich habe sie aber gesehen.« »Sage mir, wie Gott gekleidet war.« »Gott war festlich gekleidet, im Frack.« »Waren die Ärmel seines Mantels zurückgeschlagen?« Der Prinz erinnerte sich, dass es so war. Der König lächelte. »Das ist die Uniform eines Magiers. Du bist getäuscht worden.« Darauf kehrte der Prinz wieder in das Nachbarland zurück und ging an dieselbe Küste, wo ihm wieder der Mann im Frack entgegenkam. »Mein Vater, der König, hat mir gesagt, wer du bist«, sagte der junge Prinz entrüstet. »Du hast mich beim vorigen Mal getäuscht, aber diesmal nicht.« »Ich weiß jetzt, dass das keine wirklichen Inseln und keine wirklichen Prinzessinnen sind, denn du bist ein Zauberer.« Der Mann an der Küste lächelte. »Nein, du bist gerade getäuscht worden, mein Junge. In deines Vaters Königreich gibt es viele Inseln und viele Prinzessinnen. Aber du bist von deinem Vater verzaubert, darum kannst du sie nicht sehen.« Der Prinz kehrte nachdenklich nach Hause zurück. Als er seinen Vater erblickte, sah er ihm in die Augen. »Vater, ist es wahr, dass du kein wirklicher König bist, sondern nur ein Zauberer?« »Ja, mein Sohn, ich bin nur ein Zauberer.« »Dann war der Mann an der Küste Gott?« »Der Mann an der Küste war ein anderer Zauberer.« »Ich muss aber die wirkliche Wahrheit wissen, die Wahrheit jenseits der Zauberei.« »Es gibt keine Wahrheit jenseits der Zauberei«, sagte der König. Der Prinz war von Traurigkeit erfüllt. Er sagte, »Ich werde mich umbringen.« Der König zauberte den Tod herbei. Der Tod stand in der Tür und winkte dem Prinzen. Den Prinzen schauderte. Er erinnerte sich der wundervollen, aber unwirklichen Inseln und der unwirklichen, aber herrlichen Prinzessinnen. »Nun gut«, sagte er, »ich kann es ertragen.« »Du siehst, mein Sohn«, sagte der König, »dass du im Begriff bist, selbst ein Zauberer zu werden.«
Die Geschichte des NLP.
Die Geschichte des NLP beginnt in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, als die beiden amerikanischen Wissenschaftler Richard Bandler und John Grinder aufeinander trafen. John Grinder war zu diesem Zeitpunkt Assistenzprofessor für Linguistik an der Universität von Kalifornien in Santa Cruz. Richard Bandler war Mathematiker, Gestalttherapeut und Computerfachmann. Beide wollten beständig lernen und sich weiterentwickeln. Schließlich beschlossen sie herauszufinden, wie Experten ganz besondere Leistungen auf ihren Gebieten erzielen, während andere versagen. So begannen sie, erfolgreiche Menschen zu modellieren und die Muster zu erkennen, die diese benutzten, um die von ihnen gewünschten Ziele zu erreichen. Berühmt geworden sind Grinder und Bandler vor allem durch das Modellieren von Dr. Milton Erickson, dem wohl berühmtesten Hypnotherapeuten, Virginia Satir, einer außergewöhnlichen Familientherapeutin, und Fritz Perls, dem Vater der Gestalttherapie. Nachdem sie die Muster dieser Meister der Kommunikation erkannt hatten, begannen sie, diese in Workshops und Seminaren an Studenten weiterzugeben und weiterzuentwickeln. Inzwischen hat sich NLP über die gesamte Welt verbreitet und wird in zahlreichen Bereichen von immer mehr Menschen angewendet. Richard Bandler transkribiert Therapiesitzungen von Fritz Perls. Dann leitet er selbst Gestaltgruppen. John Grinder wird sein Supervisor.
1975.
Die beiden entwickeln das Metamodell der Sprache und veröffentlichen das erste NLP-Buch »Die Struktur der Magie«.
1977.
Aus der Analyse der Arbeit von Milton Erickson heraus entwickeln Bandler und Grinder das Milton-Modell.
1980.
Bandler, Grinder und Robert Dilts entwickeln das Konzept der Strategien. Mit diesem Modell wird erstmals die Struktur unserer Denkprozesse entschlüsselt.
1982.
Entwicklung des Reframing-Konzeptes. Damit ist es möglich, mit unbewussten Anteilen Kontakt aufzunehmen, die die Ursache für unerwünschtes Verhalten oder Krankheitssymptome sind.
1984.
Richard Bandler entdeckt das Konzept der Submodalitäten und damit eine der effektivsten und beeindruckendsten Techniken des NLP.
1988.
Ted James entwickelt die Timeline, eine Methode, die sich besonders zur schonenden Heilung von traumatischen Erlebnissen in der Vergangenheit eignet.
1990.
Robert Dilts entwickelt das Reimprinting und Prozesse zur Veränderung von einschränkenden Glaubenssätzen. 'Bevor ich diese Welt verlasse, ist eines der Dinge, von denen ich mir wünsche, die ganze Welt würde sie wissen, dass menschlicher Kontakt durch die Verbindung von Haut, Augen und Klang der Stimme entsteht. Ein Zitat von Virginia Satir. Gregory Bateson gilt als einer der geistigen Mitbegründer des NLP. Der angloamerikanische Anthropologe, Biologe, Kybernetiker und Philosoph stellte den Kontakt zu Milton Erickson her. Viele NLP-Methoden sind durch sein Werk zumindest inspiriert worden. Zum Beispiel die logischen Ebenen nach Dilts, die Wahrnehmungspositionen und der Ökologiecheck. Dr. Milton Erickson war ein amerikanischer Psychotherapeut, der die moderne Hypnose und ihren Einsatz als Therapieform stark prägte. Sein Leben ist beeinflusst von gesundheitlichen Einschränkungen, beginnend mit einer Kinderlähmung in der Highschool. 1957 gründete er die Amerikanische Gesellschaft für klinische Hypnose. Virginia Satir wurde als die älteste zahlreicher Geschwister geboren. Aufgrund der Probleme ihrer Eltern beschloss sie im Alter von 9 Jahren, Familiendetektivin zu werden. Später wurde sie zunächst Sozialarbeiterin und absolvierte eine psychoanalytische Ausbildung. Sie gilt als Mitbegründerin der systemischen Familientherapie und hielt später überall auf der Welt Vorträge. Fritz Perls war ein Psychotherapeut deutsch-jüdischer Herkunft. 1934 floh er mit seiner Familie nach Südafrika und gelangte 1946 in die USA. Er gilt als der Begründer der Gestalttherapie. Seine Workshops am Esalen-Institut wurden weltberühmt. Bendler kam durch Aufzeichnungen seiner therapeutischen Sitzungen mit Pearls Werk in Kontakt.
NLP-Vorannahmen.
Im NLP gibt es eine Reihe von sogenannten Vorannahmen. Sie stellen wichtige Grundlagen für die Arbeit mit NLP dar. Es sind einige Annahmen, die weder eindeutig wahr noch falsch sind. Wenn wir so tun, als ob diese Annahmen wahr wären, dann helfen sie uns dabei, erfolgreich NLP anzuwenden. In der Mathematik würde man wohl eher von Axiomen sprechen. Auch dort braucht es eine gemeinsame Grundlage, damit sinnvolles Arbeiten möglich ist.
Praxisbeispiel.
Stell dir vor, du bist erkältet und brauchst ein Medikament aus der Apotheke. Du erreichst die Apotheke mit deinem Auto und siehe da, es ist tatsächlich ein Parkplatz frei. Du überlegst dir gerade, wie du am besten in die Parklücke hineinmanövrierst. Da kommt von hinten ein roter Porsche. Der hat es aber eilig, denkst du, und fährst zur Seite, um ihn vorbeizulassen. Doch er will offenbar auch in die Apotheke und schon steht er auf deinem Parkplatz. Du fährst weiter zu einem anderen Parkplatz. Als du die Apotheke erreichst, ist der rote Porsche schon wieder weg. Als du eintrittst, sagt die Apothekerin, es dauert noch einen Moment. Was denkst du jetzt über den roten Porsche-Fahrer? Vielleicht beschwerst du dich bei der Apothekerin, dass der andere so schnell bedient wurde und du warten musst. Jetzt sagt sie aber, sein Junge hat einen akuten Anfall und braucht dringend dieses Medikament. Da geht es um jede Minute. Was denkst du jetzt über den Fahrer?
Erstens, die Landkarte ist nicht das Gebiet.
Wir alle haben verschiedene Vorstellungen von der Welt. Denn aus den gebliebenen Eindrücken, Geräuschen, Bildern und Gerüchen bilden wir uns eine eigene Landkarte der Welt. Oft vergessen wir dabei, dass dieses nur eine Abbildung ist und nicht die wirkliche Welt. Keine dieser Vorstellungen und Landkarten stellt die Welt vollständig und akkurat dar. Menschen reagieren auf ihre Abbildung von der Realität, nicht auf die Realität selbst.
Zweitens, Menschen treffen innerhalb ihres Modells der Welt grundsätzlich die beste ihnen subjektiv zur Verfügung stehende Wahl.
Sicher hast du dich unter viel Stress auch schon einmal nicht optimal verhalten, weil du in diesem Moment einfach keine bessere Möglichkeit gesehen hast.
Drittens, hinter jedem auch noch so problematischem Verhalten oder Symptom steckt eine gute Absicht.
Jedes Verhalten bezweckt im Leben des Betreffenden eine positive Funktion, unabhängig von möglichen negativen Nebenwirkungen. Eine Krankheit kann beispielsweise als ein positives Signal des Körpers interpretiert werden.
Viertens. Für jedes Verhalten gibt es einen Kontext, in dem es sinnvoll oder nützlich sein kann.
Gelernt ist gelernt. Das heißt, dieses Verhalten hat irgendwann zum gewünschten Erfolg geführt. Ziel ist, zusätzlich zu diesem Verhalten mehr Wahlmöglichkeiten zu entwickeln.
Fünftens. Menschen haben bereits alle Ressourcen für jede gewünschte Veränderung in sich.
Das Ziel des NLP ist es, die eigenen Ressourcen im richtigen Moment zu aktivieren und in optimaler Weise einzusetzen.
Sechstens. In der Kommunikation gibt es keine Fehler, sondern nur Feedback.
Jede Reaktion und jedes Ergebnis kann als Feedback und als Möglichkeit zum Lernen genutzt werden. Als Feedback geben Sie wichtige Hinweise darüber, ob ein Lösungsweg geeignet ist oder nicht, und laden dazu ein, neue Wege zu suchen.
Siebtens. Die Bedeutung der Kommunikation liegt in der Reaktion, die man erhält.
Man kommuniziert, um von seinem Gegenüber eine erwünschte Reaktion zu erhalten. Bleibt diese aus, so ist die eigene Botschaft nicht angekommen. Anstatt darauf negativ zu reagieren, ist es sinnvoll, das eigene Verhalten zu ändern.
Achtens, wenn etwas nicht funktioniert, tue etwas anderes.
Wenn wir flexibel sind, dann können wir jede Reaktion als Ergebnis und damit als wertvolle Information ansehen.
Neuntens, Widerstand beim Kunden bedeutet mangelnde Flexibilität des Beraters.
Widerstand resultiert nicht aus Bösartigkeit des Gegenübers, sondern ist ein Hinweis auf fehlenden Rapport, der durch erneutes Herstellen von Rapport ausgeräumt werden kann.
Zehntens, es gibt keine richtigen oder falschen Modelle der Welt.
Jeder sieht die Welt durch eine andere Brille. Wir nehmen die Welt durch unsere Wahrnehmungskanäle wahr. Dabei filtern wir sehr viele Informationen heraus. Picasso und die Wirklichkeit. Picasso wurde einmal von einem Mann gefragt, warum er die Dinge nicht so malen würde, wie sie wirklich sind. Das verstand er nicht. Daher fragte er nach. Wie sind denn die Dinge wirklich? Warten Sie, sagte der Mann, der gefragt hatte, und holte ein Bild von seiner Frau. Das ist meine Frau, so sieht sie wirklich aus. Picasso blickte den Mann verschmitzt an und meinte, sie ist ganz schön klein und flach, finden Sie nicht?
Die Wahrnehmung schulen.
Die Wahrnehmung spielt im NLP eine sehr große Rolle. Nur wenn wir in der Lage sind, möglichst viele Feinheiten der Körpersprache des Gegenübers wahrzunehmen, können wir darauf eingehen und basierend auf den durch unsere Sinne gesammelten Informationen den weiteren Verlauf der Kommunikation gestalten. In diesem Sinne sind offene Sinneskanäle durch nichts zu ersetzen.
Genaue Wahrnehmung.
Kalibrieren ist die sensorische Feineinstellung auf die Verhaltensäußerungen meines Mitmenschen. Bestimmte innere Zustände korrespondieren mit bestimmten äußerlich sichtbaren Merkmalen. Wenn ich jemanden durch einen Prozess führe, ist es nützlich, diese Merkmale zu studieren, um den Prozess steuern zu können und zu wissen, wo der andere gerade steht. Durch genaues Kalibrieren erhalte ich Feedback darüber, ob meine Interventionen erfolgreich sind. Durch dieses Mehr an Informationen kann ich meine Kommunikation entsprechend anpassen. So kann ich zum Beispiel, nachdem ich mich gut auf mein Gegenüber eingestellt habe, anhand einer feinen Veränderung im Gesicht erkennen, ob ein Vorschlag gut ankommt oder ob vielleicht noch weitere Argumente notwendig sind. Kalibrieren ist die Fähigkeit, äußerlich wahrnehmbare Merkmale wiederzuerkennen und dem Zustand zuzuordnen. Nur weil wir die Augen offen und kein Oropax im Ohr haben, heißt das längst nicht, dass wir alles sehen und hören können, was gerade um uns herum geschieht.
Ein Zitat von Stefan Landsiedel.
Übung. Zu dritt. Person A, Person B und Person C. Die Übung dauert etwa 10 Minuten. Dann erfolgt ein Rollenwechsel. Der erste Schritt. Person A denkt etwa 45 Sekunden lang an eine Person, die er oder sie gerne mag. Person B hilft A, eine möglichst lebhafte, klare Erinnerung an sie oder ihn zu bekommen. B und Person C kalibrieren zum Beispiel auf Atmung, Gesichtsausdruck, Hautfarbe etc. Der zweite Schritt. Person A denkt etwa 45 Sekunden lang an eine Person, die er oder sie nicht gerne mag. B und C kalibrieren, zum Beispiel auf Atmung, Gesichtsausdruck, Hautfarbe etc. Dritter Schritt. Person B stellt A folgende Fragen, die A dadurch beantwortet, dass er oder sie an die betreffende Person denkt, ohne etwas zu sagen. Die anderen lesen nun an der Physiologie ab, ob es sich um die gemochte oder die abgelehnte Person handelt. Die Fragen: Welche Person hat mehr Charisma? Welche Person hat dunklere Haare? Welche Person siehst du öfter? B und C stellen so lange diese Fragen, bis beide die nonverbale Antwort des A sicher erkennen können. Solltet ihr bei dieser Übung völlig falsch liegen, so geht zurück zu den Schritten 1 und 2 und kalibriert neu.
Sympathien aufbauen. Das Geheimnis des Rapport.
Rapport bedeutet, Menschen auf ihrem Niveau anzusprechen und ihre Sprache zu verwenden, um sie von Gedanken zu überzeugen, die sie nicht verstanden hätten, wären sie in einer anderen Form dargestellt worden. Rapport ist die Fähigkeit, die Welt eines anderen zu betreten und zu ihm eine Brücke zu bauen. Es ist die Kunst, die Unterstützung und Mitarbeit anderer zu erhalten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Rapport ist eine Beziehung, die gekennzeichnet ist durch Zustimmung, gleiche Richtung oder Ähnlichkeit. Wenn der Rapport vorhanden ist, dann verschwindet der Widerstand. Rapport bedeutet, einen tiefen Kontakt zu dem Unbewussten des anderen aufzubauen. Manchmal sagt man auch, wir waren auf einer Wellenlänge, wir hatten einen guten Draht zueinander oder wir sind uns sympathisch. Rapport ist sehr wichtig, wenn es um Vertrauen geht. Ein Arzt braucht das Vertrauen seines Klienten. Ein Verkäufer braucht das Vertrauen seines Kunden. Eine Mutter braucht das Vertrauen ihres Kindes. Vieles in unseren täglichen Interaktionen dreht sich um Vertrauen. NLP untersucht genau, wie dieses Vertrauen entsteht und was wir dazu beitragen können, damit das Vertrauen tiefer und intensiver wird.
Wie entsteht Sympathie?
Wir mögen Menschen, die so sind wie wir. Sobald wir in einem Gespräch Gemeinsamkeiten gefunden haben, läuft das Gespräch wie von alleine. Beim NLP hat man festgestellt, dass diese Gleichheit nicht nur die inhaltlichen Gesprächsthemen betrifft, sondern genauso auch das körpersprachliche Ausdrucksverhalten. Menschen, die sich mögen und einen tiefen Kontakt zueinander haben, passen unbewusst ihr Ausdrucksverhalten einander an. Dieses Phänomen lässt sich auch andersherum nutzen. Indem du dein Ausdrucksverhalten an deinen Gegenüber anpasst, vertiefst du den Rapport zu ihm. Dies nennen wir im NLP Spiegeln. Spiegeln und Pacing. Spiegeln bezeichnet körperliches Sich-Anpassen an Haltung, Gestik, Atmung, Mimik, Bewegungen oder Gewichtsverlagerungen, Muskeltonus etc. Hier passt man sich wie ein Spiegel an alles an, was man sehen kann. Pacing bedeutet, sich im gesamten visuellen und auditiven Ausdrucksverhalten an den anderen anpassen. Die andere Person wird da abgeholt, wo sie steht. Ich pace zum Beispiel gern das Sprechtempo, den Rhythmus und die Tonlage des anderen. In diese Kategorie fällt auch alles, was zum Spiegeln gehört. Eine besondere Form des Spiegelns ist das sogenannte Überkreuzspiegeln. Hierbei spiegelt man ein Merkmal des Gegenübers analog mit einem anderen Merkmal. Zum Beispiel den Atem durch Bewegungen eines Fingers, überkreuzte Arme durch übergeschlagene Beine, Sprechrhythmus durch Kopfbewegungen etc.
Bedeutung der Körpersprache. Vom Angleichen zum Führen.
Nachdem man sich eine Weile dem Partner angeglichen und den Rapport hergestellt hat, kann man dazu übergehen, ihn zu führen, leading, und dadurch die Richtung der Kommunikation zu verändern. Führen heißt, jemand auf der Basis von Rapport und im Sinne des Win-Win-Prinzips zu einem bestimmten Ziel oder Ergebnis hinzuführen. Es stellt auch eine Möglichkeit dar, um zu überprüfen, ob bereits eine vertrauensvolle Beziehung besteht. Ist dies der Fall, so wird der andere nach kurzer Zeit unbewusst meinem Führen folgen. Wenn der andere mir noch nicht folgt, dann sollte ich wieder zum Angleichen zurückkehren. Mit dieser Methode kann ich beispielsweise jemanden aus einem schlechten Gefühlszustand heraus in einen besseren Zustand führen.
Kongruenz und Inkongruenz.
Wenn alle drei Kanäle zusammenpassen, dann spricht man auch davon, dass wir kongruent sind. Passen die Botschaften nicht zusammen, dann spricht man von Inkongruenz. In diesem Fall vertrauen wir zunächst auf die Körpersprache, dann auf die Stimme und zuletzt auf das gesprochene Wort. Sicher, weil wir schon oft die Erfahrung gemacht haben, dass uns jemand mit seinen Worten angelogen hat. Daher sagen manche Körperspracheforscher, der Körper lügt nie. Nur du selbst zu sein, in einer Welt, die sich Tag und Nacht bemüht, aus dir einen wie alle anderen zu machen, das ist der schwerste Kampf, den ein Mensch bestehen kann. Und er hört nie auf.
Ein Zitat von Edward Estlin Cummings.
In einer berühmten Studie stellte Albert Mehrabian in The Journal of Counseling Psychology Nummer 31 fest, dass bei Präsentationen vor Gruppen die Körpersprache 55% der Wirkung ausmacht. Das bedeutet, 55% der Überzeugungskraft lagen in der Körperhaltung, Gestik, Mimik, Blickkontakt und anderen körpersprachlichen Faktoren begründet. 38% der Wirkung wurde durch die Stimmmodulation und andere Stimmcharakteristika erzielt. Nur 7% waren auf den Inhalt des Vortrages zurückzuführen. Daraus lassen sich einige interessante Schlussfolgerungen ableiten. Wir sind dann am einflussreichsten, wenn wir auf allen drei Kanälen überzeugende Botschaften präsentieren. Die Körpersprache und die Stimme werden oft stark unterschätzt.
Geheimnis Spiegelneuronen.
1995 entdeckte der italienische Neurophysiologe Giacomo Rizzalotti in Tierversuchen mit Affen, dass ein bestimmter Teil in deren Großhirn reagiert, wenn eine zielorientierte Hand-Objekt-Bewegung durchgeführt wurde. Dieser Teil reagierte auch, wenn sie die Bewegung bei anderen Affen nur beobachteten. Dafür sind sogenannte Spiegelneuronen verantwortlich. Spiegelneuronen sind Nervenzellen, die im Gehirn während der Betrachtung eines Vorgangs die gleichen Impulse auslösen, wie sie sich zeigen würden, wenn der Vorgang selbst aktiv durchgeführt würde. Hirnzellen mit dieser Doppelfunktion begannen die Fantasien von Forschern und Wissenschaftlern zu beflügeln und ermöglichten es ihnen, Alltagsphänomene besser zu beschreiben. Rizzalotti stellte weiter fest, dass sich der Mensch über die Spiegelneuronen ständig in Kommunikation mit anderen befindet und bewusst oder unbewusst andere Menschen imitiert. Der kürzlich entdeckte Mechanismus im Gehirn, die Imitierhemmung, blockiert die Entstehung von Spiegelneuronen, sodass keine Bewegungsimpulse an die Muskeln weitergegeben werden können. Das Erkennen von Absichten, also das Voraussehen einer Handlung, halten die Forscher ebenfalls für eine mögliche Funktion der Spiegelneuronen. Ein Alltagsbeispiel von Franz Mechsner vom Münchner Max-Planck-Institut für psychologische Forschung erklärt das Erkennen von Absichten. Wenn jemand an einem Zebrastreifen steht, sehen wir doch nicht, das eine Bein hat er leicht vorgeschoben und den Kopf dreht er zur Seite. Wir sehen, der will die Straße überqueren. Diese Fähigkeit kann das Erlernen von komplexen Bewegungsabläufen unterstützen. Bei Menschen wurden diese Zellen bislang im sogenannten Broca-Areal, dem Sprachzentrum, entdeckt. Demnach haben uns diese Zellen wohl ermöglicht, Sprache zu lernen. Untersuchungen ergaben, dass diese Zellen zum Beispiel bei autistischen Kindern unzureichend funktionieren. Diese Untersuchungen können erklären, warum bei diesen Kindern das Sozialverhalten und die Sprachfähigkeit gestört sind. Auch wenn bestärkende wissenschaftliche Nachweise noch ausstehen, wird in letzter Zeit der Zusammenhang zwischen den Spiegelneuronen und der Fähigkeit zur Empathie besonders stark diskutiert. Im NLP können wir durch Nachspüren der Physiologie des anderen erkennen, woran unser Gegenüber gerade denkt.
Unsere Wahrnehmungskanäle.
Unsere Wahrnehmungskanäle. Wir erleben die Welt durch unsere Sinnesorgane. Ein äußerer Reiz, zum Beispiel ein Sonnenstrahl oder die Stimme eines Freundes, wird über unser Nervensystem durch elektrische oder chemische Signale in unser Gehirn weitergeleitet. Dort entstehen dann Bilder, Klänge und andere Empfindungen. Diese repräsentieren den äußeren Reiz. Nach dem NLP-Modell nutzen Menschen diese 5 Sinneskanäle mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Einige Menschen sind sehr stark visuell orientiert, andere eher kinästhetisch, wieder andere mehr auditiv. Wenn Menschen mit unterschiedlich dominantem Repräsentationssystem aufeinandertreffen, kann es zu großen Missverständnissen kommen. Das bevorzugte oder aktuell dominante Repräsentationssystem kann man an den vorherrschenden Signalwörtern oder körperlichen Hinweisen, wie zum Beispiel Sprechgeschwindigkeit, Atmung etc. erkennen.
Sprachliche Zugangshinweise.
Die Sprache eines Menschen verrät uns seine besondere Neigung. Die Vorliebe für bestimmte Ausdrücke, die mit Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken zu tun haben, können in den verschiedenen Kontexten für dieselbe Person unterschiedlich sein.
Visuelle Ausdrücke.
Sehen, schauen, blicken, beobachten, glotzen, beäugen, gucken, leuchten, scheinen, sichtbar, überschaubar, scheinbar, hell, dunkel, weitsichtig sein, Überblick, Durchblick haben, Klarheit gewinnen, einen Sachverhalt beleuchten, erhellen, vorausschauend sein.
Auditive Ausdrücke.
Laut, leise. Das hört sich gut an. Taube Nuss, taub auf den Ohren sein. Unüberhörbar, schrill, piepsig, dunkel. Sie hört nicht mehr auf mich. Er ist mir hörig, betäubend. Er gehorcht aufs Wort. Stecknadel fallen hören. Stecknadel fallen hören. Im Einklang sein.
Kinästhetische Ausdrücke.
Galle kommt hoch. Eisfüße haben. Im 7. Himmel schweben. Auf den Boden fallen. In ein Loch fallen. Über dem Boden schweben. Sich fallen lassen. Mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Sich geborgen fühlen.
Olfaktorische Ausdrücke.
Die Nase rümpfen. Der Duft der großen, weiten Welt. Verschnupft sein. Laufende Nase, Säufernase, Nasenbohren. Eine Nase dafür haben, einen guten Riecher haben. Immer der Nase nach. Auf die Nase fallen, Tür vor der Nase zuschlagen.
Gustatorische Ausdrücke.
Schmecken, Geschmack, lutschen, sabbern, schlabbern, schmatzen, schlecken, trocken, köstlich, kosten, probieren, würzig, vollmundig. Auf die Schnauze hauen. Dicke Lippe riskieren.
Anwendungsmöglichkeiten.
Wenn du herausfindest, welchen Sinneskanal dein Gegenüber bevorzugt, dann kannst du leichter Rapport herstellen, einfach indem du über diesen Kanal kommunizierst. Als Verkäufer beispielsweise bedienst du deinen Kunden am häufigsten auf seinem Lieblingskanal. Für den visuellen Kunden hältst du Abbildungen bereit. Du bittest ihn außerdem, sich in seiner Fantasie Bilder davon zu machen, was er alles mit dem Produkt tun wird. Dem auditiven Kunden erläuterst du wohl artikuliert und mit angenehmer Stimme die verschiedenen Vorzüge deines Produktes. Dem kinästhetischen Kunden gibst du ein Modell in die Hand, damit er die volle Tragweite auch wirklich erfassen kann. Als Liebhaber bereitest du deine Angebeteten besonders viele Sinneserfahrungen in ihrem Kanal. Wenn sie auditiv ist, sagst du ihr besondere Komplimente, achtest auf eine romantische Stimmung beim Candlelight-Dinner und unterhältst dich gut mit ihr. Wenn sie visuell ist, dann bringst du ihr etwas Schönes mit, achtest auf dein Äußeres und dass das Auto auch aufgeräumt und sauber ist, wenn ihr damit fahren wollt. Ist sie besonders stark kinästhetisch, dann berühre sie immer wieder sanft und zeige dadurch, dass sie zu dir gehört. Massiere und umarme sie, so oft sie es möchte, und wähle eine gefühlvolle Sprache. Sorge auch dafür, dass du gut riechst und ihr auch etwas für den Geschmack anbietest. Zum Beispiel einen guten Wein. Man sagt ja auch, Liebe geht durch den Magen. Ein großer Teil des Zaubers beim Verliebtsein entsteht durch die vielfältigen Sinneserfahrungen, die wir uns und dem anderen bereiten. Auch beim Thema Lernen ist es interessant, seinen Lerntyp zu kennen. Lernst du am leichtesten über grafische Abbildungen und Visualisierungen? Machst du dir Mindmaps zu den zu lernenden Inhalten? Dann bist du sicher ein stark visueller Lerner. Als auditiver Lerner hörst du dir den Stoff gerne als Hörbuch oder Podcast an. Vielleicht musst du dir die Inhalte auch mehrfach vorsprechen, bis du sie so richtig gut kannst. Als kinästhetischer Lerner bevorzugst du alles, was du anfassen und im wahrsten Sinne des Wortes begreifen kannst. Im Umgang mit mehreren Menschen, deren Kanäle du nicht einschätzen kannst oder die sich voneinander unterscheiden, wähle am besten eine Mischung aus allen Kanälen, sodass für jeden etwas dabei ist.
Emotionsmanagement. Was ist dir wichtig?
Wann immer Stefan Landsiedel in seinen Seminaren die Teilnehmer fragt, was das Wichtigste in ihrem Leben ist, bekommt er Antworten wie Glück, Erfolg, Liebe, Gesundheit, Anerkennung, Zufriedenheit, Vertrauen und so weiter. Wenn wir genauer hinsehen, dann stecken hinter diesen Wertenominalisierungen Gefühlszustände, die wir anstreben. Die meisten Menschen tun sehr viel, um gute Gefühle zu haben. Wenn das so wichtig ist, dann müssten wir doch eigentlich in der Schule bereits gelernt haben, wie wir aktiv unsere Gefühle beeinflussen können. Haben wir aber in der Regel nicht. NLP vermittelt sehr viele Möglichkeiten, um seine Gefühlszustände und die der Mitmenschen positiv zu beeinflussen.
Gefühle verändern.
Unser Verhalten hängt entscheidend von unserem Zustand ab. Und dieser wird sowohl durch unsere innere Vorstellung als auch durch unsere Physiologie beeinflusst. Das heißt, du kannst deinen Zustand verändern, indem du dir etwas anderes vorstellst oder indem du deine Physiologie veränderst. Wenn du langsam und depressiv durch die Gegend schlurfst, dann wirst du dich auch entsprechend fühlen. Um dich begeistert und dynamisch zu fühlen, bewege dich auch entsprechend. Straffe deinen Körper, nimm einen tiefen Atemzug und spanne deine Muskeln an, um dich in einen energievollen Zustand zu bringen. Sport hat im Grunde die gleiche Funktion und wirkt sich langfristig positiv aus. Manchmal reicht schon eine Veränderung des Atems aus, um dich anders zu fühlen. Zum Beispiel bei einer schönen Entspannung. Die Charlie Brown Technik. Charlie Brown erklärte seiner Freundin Lucy: Wenn du dich depressiv fühlen willst, dann lass den Kopf und die Schultern hängen. Starre den Boden an und mache dir noch ein paar trübe Gedanken. Wenn du das dreimal täglich tust, hast du gute Chancen, depressiv zu werden. Probiere es doch gleich einmal selbst aus. Natürlich kannst du dieses Prinzip auch in die andere Richtung verwenden. stell dich schulterbreit hin, hebe deine Arme nach oben, atme tief durch und sage: Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich liebe mein Leben.
Arten von Physiologien.
Im sogenannten Stuck State sind wir festgefahren und blockiert. Wir haben keinen Zugriff auf unsere Ressourcen. Mögliche Stuck States könnten sein Niedergeschlagenheit, Angst, Schock, Stress vor einer Prüfung oder einer Rede. Manchmal spricht man hier auch von einer Problemphysiologie. Um aus einem Stuck State herauszukommen, ist ein Separator wichtig. Der aktuelle Zustand wird unterbrochen und wir kommen wieder zumindest in einen neutralen Zustand, der dann die Basis für den Aufbau eines Ressource-State darstellt. Ein ganz natürlicher Separator kann darin bestehen, sich selbst abzulenken, einfach mal was anderes zu machen oder eine Runde rauszugehen. Im Training oder Coaching bitten wir oft die andere Person an, was ganz anderes zu denken, indem wir eine verrückte Frage stellen, die die Person auf andere Gedanken bringt. Alternativ oder ergänzend könnte man die Person einladen, ihre Körperhaltung zu verändern. Im Resource State sind wir im Vollbesitz unserer Ressourcen und positiven Energien. Wir fühlen uns reich gesegnet mit allem, was wir zum Leben brauchen. Das ist der beste Zustand, um Ziele zu setzen, Entscheidungen zu treffen oder wichtige Gespräche zu führen. Je mehr Zeit wir in diesem Zustand verbringen, umso besser für unser Leben. Hier fühlen wir uns kraftvoll und glücklich. Hier haben wir Wahlfreiheit und können die Zukunft gestalten. In einem Gespräch oder Coaching begegnen wir anderen Menschen, die gerade in einem Stuck State sind. Dies stellt dann die Ausgangsbasis für einen Veränderungswunsch dar. Dieser Stuck State wird unterbrochen und dann durch das Hinzufügen von Ressourcen ein positiver Zustand aufgebaut. Welche Zustände hättest du gern häufiger in deinem Leben? Welche Zustände hättest du gerne weniger? Was würde das für die Qualität deines Lebens bedeuten? Wie kannst du dafür sorgen, dass du mehr Zeit deines Lebens in den gewünschten Zuständen verbringst?
Gefühlszustände festhalten.
Stefan hat sich zum ersten Mal in Ungarn am Balaton verliebt. Es war ein Berliner Mädel und er lernte sie in einer Urlaubsklique kennen. Er hatte keine Ahnung, was dieses Hochgefühl in ihm auslöste, aber es war wunderbar. Sie sahen sich tagsüber am Strand, saßen abends zusammen und tanzten nachts in der Disco. In diesem Sommer war ein Hit besonders in und er lief tagsüber aus den Ghetto-Blastern und nachts durch die Lautsprecher der Diskothek. Es war der Reggae-Song Kingston Town von UB40. Stefan war also voll verliebt und immer lief dieses Lied. Mit der Liebe war es nach dem Urlaub schnell vorbei und er bekam nur noch einen Brief von ihr. Doch 2 Jahre später passierte etwas ganz Erstaunliches. Stefan saß in einem Bistro, hatte den Balaton längst vergessen, da überkam ihn auf einmal dieses wunderbare Gefühl von damals. Er sah sie, er sah den Balaton, er hörte ihre Stimme, spürte wieder den ersten Kuss und fragte sich, warum er da auf einmal wieder dran denken musste. Er schaute sich um und erst jetzt fiel es ihm auf. Es lief Kingston Town im Hintergrund. Bestimmt hast du auch solche Lieder, die wie auf Knopfdruck längst vergessen geglaubte Erinnerungen und Gefühle wieder in dir wachrufen. Probier es doch gleich aus. Höre dir ein Lied an, das dich mit den schönsten und intensivsten Momenten deines Lebens wieder in Kontakt bringt.
Was ist ein Anker im NLP?
Ein Anker ist ein Reiz oder Stimulus, Auslöser oder Trigger, der bei einem Menschen eine ganz bestimmte, immer gleiche Reaktion bewirkt. Im Unterschied zu einem Reflex wurde diese bestimmte Reaktion jedoch gelernt und ist nicht angeboren. Ein Anker ist somit eine gelernte Reiz-Reaktionskopplung. Das Grundprinzip wurde vom russischen Neurophysiologen Ivan Pavlov bei seinen Experimenten mit Hunden entdeckt und ist seitdem als Konzept der klassischen Konditionierung bekannt. Pavlov bekam 1904 für seine Forschungen den Nobelpreis. Anker beeinflussen unsere Gefühlszustände fast pausenlos. Besondere Bedeutung haben jedoch nur jene Anker, die mit intensiven Gefühlszuständen verbunden sind. Das können sowohl positive als auch negative sein. Negative Anker zu erkennen und gegebenenfalls durch positivere zu ersetzen, stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem besseren Lebensgefühl dar. Anker können in allen Sinnessystemen auftreten, zum Beispiel das Klingeln des Telefons oder ein besonderes Lieblingslied, Urlaubsfotos, bestimmte Gerüche, ein besonderer Gesichtsausdruck, ein Firmenlogo oder der Claim eines Unternehmens, zum Beispiel Just Do It. Markante Stimmen, Bewegungen wie das Ballen der Faust, Wörter mit besonderer Bedeutung, Orte, an denen man etwas Bestimmtes erlebt hat, Geschenke, Kleidungsstücke und Medaillen. Ich glaube, dass die Fantasie stärker ist als das Wissen, dass der Mythos überzeugender ist als die Geschichte, dass Träume mächtiger sind als Tatsachen, dass die Hoffnung immer über die Erfahrung triumphiert. Und ich glaube, dass die Liebe stärker ist als der Tod.
Ein Zitat von Robert Fallon. Ankertechniken. Identifizieren bestehende Anker.
Welche Anker existieren bereits in deinem Leben und wie kannst du sie nutzen? Welche Zustände lösen diese Anker aus? Denke dabei zum Beispiel an Musikstücke, Bilder, Gerüche, Gegenstände, Orte, Ereignisse, Jahrestage und so weiter.
Ankern in 4 Schritten.
Neben dem Aktivieren von bereits vorhandenen Ankern ist es auch möglich, neue Anker zu setzen. Immer dann, wenn du in einem besonders guten Zustand bist, solltest du diesen Zustand ankern. Du kannst das durch eine Bewegung, ein Wort oder ein Bild tun.
Erstens, intensive assoziierte Erfahrung.
Damit du etwas ankern kannst, sollte ein starkes Gefühl vorhanden sein. Dieses Gefühl kannst du verstärken, indem du dich fragst, was sehe ich? Was höre ich? Was fühle ich?
Zweitens, beim Höhepunkt den Anker setzen.
Wenn du ein maximal intensives Gefühl hast, dann setze den Anker, indem du beispielsweise die Faust ballst.
Drittens, Unterbrechen des Zustandes.
Komm wieder für einen kurzen Moment heraus und lenke dich mit etwas ab.
Viertens, Testen des Ankers.
Teste nun den Anker, indem du wieder den Anker auslöst und überprüfst, ob das Gefühl von vorher wieder eintritt. Wenn ja, dann ist der Test gelungen. Falls nicht, dann wiederhole die Prozedur vom ersten Schritt an und gib dir mehr Zeit, um einen starken, positiven Zustand aufzubauen. Das Tigermodell. T wie Timing des Ankers. Ein guter Anker hat eine 1:1 Beziehung zur Erregungskurve. Das heißt, am besten setzt man den Anker kurz vor dem Höhepunkt des Gefühls. I wie Intensität des Zustandes. Um einen wirklich starken Anker zu installieren, braucht es einen starken Gefühlszustand. G wie Genauigkeit der Wiederholung. Wenn der Ort des Ankers nicht genau wieder getroffen wird, dann wird der Anker nicht oder nicht mit der optimalen Intensität funktionieren. E wie Einzigartigkeit des Ankers. Wähle einen Anker, der einzigartig ist und nicht ständig im Alltag ungewollt ausgelöst wird. R wie Reinheit des Zustandes. Wenn sich jemand an einen positiven Zustand erinnert und dabei gleichzeitig daran denkt, dass die Zeit leider schnell zu Ende ging, ist dieses wehmütige Gefühl natürlich mitgeankert.
Werde Regisseur deines Lebens.
Hast du manchmal Bilder im Kopf, die dich in positive oder in negative Stimmung bringen? Malst du dir nicht hin und wieder ganz bewusst die Zukunft aus oder lässt dich durch schlimme Situationen aus der Vergangenheit ungewollt am Einschlafen hindern? Vielleicht hörst du manchmal auch eine innere Stimme, die dich ermahnt oder Forderungen an dich stellt, die dir sagt, du bist nicht gut genug. Du musst mehr leisten. Streng dich mehr an, sonst wirst du versagen. Hast du solche Stimmen nicht, dann sei froh, denn diese Geister können unser Leben massiv beeinflussen. Doch jetzt ist Schluss damit. Ab heute wirst du selbst dein Schicksal in die Hände nehmen und zum Regisseur in deinem Kopfkino werden. Starten wir zunächst mit einer kleinen Übung, die dir die Möglichkeiten demonstrieren wird, um mit deiner Innenwelt anders umzugehen. Stell dir bitte ein Ziel vor, das du erreichen möchtest. Visualisiere dir den besten Moment. Vielleicht ist das der Moment, in dem du gerade dein Ziel erreichst und realisierst, ich habe es geschafft. Achte nun genau auf das, was du dir gerade vorstellst. Siehst du Bilder? Hörst du auch etwas? Was fühlst du? Nun gehe jedem Eindruck genau nach und frage dich, sehe ich ein Bild oder einen Film? Handelt es sich um einen farbigen oder einen Schwarz-Weiß-Film? Woher kommen die Stimmen und Geräusche? Nimm also wahr, wie diese innere Vorstellung beschaffen ist. Wenn du das wahrgenommen hast, dann wird es nun Zeit, zum Regisseur in deinem inneren Homekino zu werden. Verändere nun diese Vorstellung. Mach die Bilder größer, sodass du sie wie auf einer gewaltigen Kinoleinwand siehst. Mach die Farben kräftiger, wähle eine günstigere Kameraperspektive aus. Merkst du einen Unterschied? Werden deine Gefühle zu diesem Ziel intensiver? Du als Starregisseur gib nun diesen Vorstellungen den letzten Schliff. Schau dir die Szene aus unterschiedlichen Perspektiven an, verändere die Geschwindigkeit, mal langsamer, dann wieder schneller. Merke dir, welche Veränderungen sich für dich am besten anfühlen. Arbeite so lange an dieser Szene, bis du es vor Motivation kaum noch aushältst und es dich in den Zehenspitzen juckt, dieses Ziel auch in die Tat umzusetzen. Entscheidend ist nicht nur, was du dir vorstellst, sondern auch, wie du das tust. Große, farbige Bilder motivieren die meisten Menschen mehr als kleine in Schwarz-Weiß. Diese Feinunterscheidungen innerhalb der Sinne nennen wir im NLP Submodalitäten. Finde deine Lieblingsmodalitäten heraus und wende sie auf deine Träume und Ziele an.
Zerstörung von inneren Bildern.
Manchmal möchtest du vorhandene negative Vorstellungen loswerden. Frage dich zuerst, ob du auch wirklich alles gelernt hast, was es aus diesen negativen Vorstellungen zu lernen gibt. Manchmal ist es gut, auch ein negatives Bild zu behalten, weil es einen an bestimmte Sachen erinnert, die man am besten niemals vergisst. Sonst würdest du vielleicht den gleichen Fehler noch einmal machen.
Also speichere dir alles ab, was wichtig ist. Und dann mach dich daran, dieses Bild zu zerstören. Stell es dir wie auf einem Spiegel vor. Und dann nimm einen Hammer, hole gewaltig aus und zerschlage das Bild. Achtung, dies ist eine mentale Übung. Das Zerschlagen findet nur in deinem Kopf statt. Stell dir vor, wie das Bild in 1000 kleine Stücke zerspringt. Du hast es zerstört. Eventuell kannst du diesen Schritt noch einmal wiederholen. Vielleicht macht es dir sogar richtig viel Spaß, das belästigende Bild in Stücke zu zerhauen. Sammle anschließend die Scherben mental ein und lass es in Gedanken von einer Müllabfuhrwalze so klein quetschen, dass nichts mehr von diesem Bild und seiner Wirkung übrig ist. Diese Übung klingt sehr harmlos, ist aber höchst wirksam.
Submodalitäten.
Die Modalitäten bezeichnen unsere 5 Sinne: Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken. Submodalitäten sind die Untereinheiten der Sinne. Also beim Sehen zum Beispiel Farbe und Größe. Beim Hören sind das zum Beispiel Geschwindigkeit und Lautstärke. Eine Veränderung dieser Submodalitäten bewirkt eine gesteigerte oder auch verminderte Gefühlsqualität. Es ist daher ganz entscheidend für die Intensität deiner Gefühle, mit diesen Submodalitäten zu arbeiten. Verstärke die Wirkung von positiven Vorstellungen und schwäche negative Vorstellungen ab. Das war die Audioversion der 3. Ausgabe des Magazins Jetzt erfolgreich von Stefan Landsiedel. Es sprachen für Sie
Sascha Becker
und Mareike Tiede.